Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl und ich bin Host dieses Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das mir immer wieder an allen Ecken und Enden begegnet. Frauen rund um die 40 und gerade ziemlich am Limit. Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Reizbarkeit und ein diffus vernebeltes Gefühl im Kopf. Schnell steht dann die Diagnose Burnout im Raum. Dass das nicht so sein muss und dass vieles von dem, was sich zeigt, mit einer hormonellen Umstellung im Kontext der sogenannten Perimenopause zusammenhängt, über das möchte ich heute mit meiner Gesprächspartnerin Christina Voss sprechen. Christina ist systemische Coachin, sie ist Resilienztrainerin und Expertin für mentale Gesundheit und das Thema Burnout musste sie am eigenen Leib erleben. Heute arbeitet sie mit Einzelpersonen und Unternehmen daran, ihre Stressmuster besser zu verstehen, das eigene Nervensystem wieder regulierbarer zu machen und sich so den Weg zurück in die Normalität zu bahnen. Ich freue mich auf viele Aha-Momente gemeinsam mit dir. Komm rein ins Gespräch. Ja, schönen guten Morgen, liebe Christina. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo Verena, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass das klappt, denn du hast ja gerade recht viel um die Ohren. Würde mich mal interessieren, was dich denn gerade so intensiv in Atem hält.
Ja, bei mir kommt gerade das Projekt dazu, dass ich an meinem Buch schreibe, das da so in den letzten Zügen bin und es einfach irgendwie ja sich auf meinen Job und auf meine mein Familienmanagement sozusagen so ein bisschen on top setzt und deswegen ist die Zeit noch ein bisschen knapper, als es vielleicht vorher war.
Wir haben ja jetzt 10 Uhr morgens und es ist auch noch Anfang einer Arbeitswoche und insofern für mich so die beste Zeit, um ein Gespräch zu führen. Ich bin da persönlich immer um diese Zeit noch sehr, sehr schön frisch. Du bist ja nun Expertin für mentale Gesundheit und auch Resilienz. Hast du denn so eine Art Morgenroutine, beziehungsweise was ist dir denn persönlich morgens wichtig, damit du gut in den Tag startest?
Ich liebe tatsächlich die Morgen da auch total. Und ich bin tatsächlich auch schon wieder seit 5.30 Uhr auf den Beinen heute Morgen. Das mache ich nicht, weil ich ein Frühaufsteher bin oder mir das gut liegt, sondern das habe ich mir angewöhnt, um einfach vor die Welle zu kommen. Sprich, primär vor meine Kinder zu kommen. Die stehen so ab 6 auf. Weil Routinen ja so wunderbar das Gehirn entlasten, ziehe ich durch, 5.30 Uhr aufstehen, in Ruhe duschen. Jeder, der Kleinkinder hat, weiß, dass das schon Wellness für sich ist. Mich in Ruhe fertig zu machen, die Kita-Boxen in Ruhe zu machen, dabei vielleicht noch einen Podcast zu hören. Und wenn ich dann noch Zeit habe, setze ich mich auch noch mal 10 Minuten hin und komme so ein bisschen runter. Aber meistens begleitet mich dann schon jemand und kommentiert, was da in den Frühstücksboxen so ist und ob das gefällt oder nicht. Das ergibt sich dann, führt dann gleich zu so einer Craziness, die hier bei uns los ist, bis die Kinder dann in der Kita sind. Und entweder mein Mann oder ich bringen sie. Und danach komme ich erstmal ganz bewusst zurück zu mir. Das ist wirklich meine Morgenroutine. Ob das mit einer ganz kurzen Yoga-Session ist oder einer Meditation. Danach mache ich so ein Check-in mit mir selber. Das ist das, was ich auch allen Klienten immer empfehle. Wie geht's dir heute? Was brauchst du? Was sind deine Bedürfnisse? Was muss vielleicht und darf vielleicht angepasst werden? Da sitze ich wirklich mit meinem Lieblingskaffee in meinem Lieblingssessel. Und das ist so eine wunderbare Routine geworden. Dann weiß ich wieder, wer ich selber bin. Und dann kann ich loslegen mit meinem Tag und den strukturiere ich auch am Anfang immer gleich. Also auch da Routinen helfen zu entlasten. Ich setze mich hin, mache einmal erstmal Mails, ja, gucke, was ist reingekommen, was ist dringend. Dann schließe ich das aber auch alles, stelle mein Handy auch auf bitte nicht stören. Da habe ich so einen Modus, dass nur die Kita durchkommt, falls irgendwas sein sollte. Und dann gibt es den ersten Deep Work Block ohne Unterbrechung. Ich sage immer Eat the Frog, also erstmal das, was vielleicht das Unangenehmste oder Größte ist an dem Tag. Genau, und ansonsten Wochenstart, genau, heute ist Montag, wie frisch, wie wunderbar. Ich gucke tatsächlich, dass ich sonntags immer schon so einen kleinen Wochenplan mache, auch wieder, um vor die Welle zu kommen und so ein bisschen mein Teilzeit-Tetris zu spielen. Und ich plane da auch unbedingt immer meine persönlichen Energieladestellen auf. Also nicht nur die ganzen Termine mit den Kindern und meine ganzen Termine, sondern auch ganz gezielt gucken, bevor die Welle kommt, wo lade ich diese Woche auf? Das ist jetzt mittwochs, ist es mein Yoga. Freitag habe ich ein Mittagessen mit einer Freundin, dann meine Mittagsspaziergänge sowieso, Bewegung einmal am Tag. Und dann gucke ich aber auch, weil ich die Zeit für die Freundin am Freitagmittag zum Beispiel nicht habe, eigentlich, weil bei mir gerade so viel anliegt, habe ich dann die Babysitterin organisiert für den Freitagnachmittag und noch ein Playdate fürs andere Kind organisiert, dass ich Freitagnachmittag dann noch ein bisschen Arbeit nachholen kann. Genau, und so strukturiere ich einmal schon mal die Woche vor, damit das alles dann direkt und flexibel, aber geplant starten kann.
Flexibel, aber geplant. Wunderbar. Zu wie viel Prozent der Wochen oder Tage läuft das denn dann tatsächlich so ab? Und zu wie viel Prozent würdest du sagen, kommt dann doch was Unvorhersehbares dazwischen gegrätscht?
Ja, es kommt immer irgendwie was Unvorhersehbares dazwischen gegrätscht. Aber deswegen sage ich immer, wenn gerade mit kleinen Kindern, die Planung muss irgendwo flexibel sein. Ich weiß da schon, was kann ich schieben und was nicht. Und ich habe jetzt ja auch nicht irgendwie zwei Hände voller Energieladestellen für mich eingeplant. Aber ich habe jetzt einfach irgendwie zwei, drei Ankerpunkte die Woche, wo ich sage, die sind, es sei denn, alle Stricke reißen, aber die sind eigentlich unverhandelbar. Und genau, alles andere kann man dann immer so ein bisschen flexibel noch basteln. Aber da habe ich mir auch total angewöhnt, mich nicht zu ärgern, also wirklich in die radikale Akzeptanz zu gehen. Wenn jetzt ein Kind krank wird, wenn irgendwas ist, dann weiß ich, okay, ich kann es nicht ändern. Hinterhergrübeln oder hadern, würde jetzt nur noch mehr Energie hinterher schmeißen. Das nehme ich dann auch so, wie es kommt.
Was würdest du sagen, seit wann verfährst du denn so? Also wie lange gelingt dir das schon, das so bewusst und strukturiert mit radikaler Akzeptanz anzunehmen?
Ich hatte einen Burnout selber vor ungefähr 7 Jahren. Und seitdem habe ich schon sehr, sehr viel geändert in meinem Leben. Dazu kommt aber auch, dass ich mich kurze Zeit darauf selbstständig gemacht habe und das natürlich auch nochmal einfach andere Sachen möglich macht, an Flexibilität und darauf, auf mich selbst zu schauen. Ja, und ich habe das sicherlich lernen müssen, aber ich bin ja auch ganz tief nach meiner eigenen Erschöpfung ganz tief eingetaucht in Stressforschung, in Neurobiologie. Alles Mögliche, wollte das richtig tief verstehen, wie wir da funktionieren und was wichtig ist. Und das ist dann tatsächlich ja im Laufe der Jahre danach, für mich gibt es so ein paar Regeln, die ich da jeden Tag eigentlich ganz gut befolge und verinnerlicht habe.
Erzähl uns doch mal kurz, wer du bist.
Ja, sehr gerne. Ich hätte jetzt früher wahrscheinlich direkt gesagt, ah, meine Job Description ist das und das. Ich bin Head of XY. Das mache ich heute nicht mehr. Heute sage ich, ich bin Christina. Ich bin Mama von zwei wunderbaren, klitzekleinen Kindern. Und ich wohne dort, wo auf der Wetterkarte immer die Sonne ist, nämlich südlich von Freiburg, nah an der Schweiz, nah an Frankreich. Und ich bin heute Trainer und Coach für mentale Gesundheit. Bin spezialisiert auf das Thema Burnout-Prävention und gesundes Stressmanagement. Und arbeite da mit Unternehmen zusammen und eben mit Einzelpersonen. Habe eine Vergangenheit im DAX-Konzern, war ich 13 Jahre In- und Ausland. Also ich weiß genau, wie sich Umfelder anfühlen, die, ja, sagen wir mal, es etwas Burnout-gefährdeter machen. Ich weiß, kenne die Persönlichkeitsstruktur sehr gut, die man mitbringt als Burnout-gefährdeter Mensch. Und ich weiß aber auch, wie sich das Burnout anfühlt. Und ich weiß vor allem auch, wie man wieder rauskommt. Und das ist das, was ich heute zusammennehme, zusätzlich zu ganz, ganz vielen Ausbildungen und Fortbildungen, die ich gemacht habe rund um mentale Gesundheit, Coaching und Resilienz. Genau, und das ist mein Koffer und mein Paket, das ich heute mitbringe und mit dem ich leidenschaftlich losgehe für das Thema Burnout-Prävention.
Du hast ja selbst erlebt, wie dein Körper die Vollbremsung gezogen hat. Was war denn rückblickend das erste Signal, was du lange Zeit oder zu lange, könnte man heute sagen, ignoriert hast?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Viele würde ich sagen. Also es gibt in der Literatur, glaube ich, 130 Frühwarnzeichen für Burnout. Nicht jeder hat alles, nicht alles ist Burnout. Das ist sicherlich das Zusammenspiel dieser typischen Frühwarnzeichen gewesen, ob das Schulter-Nacken-Verspannungen waren, Kurzatmigkeit, Magen-Darm-Unruhe. Viele klassische Frühwarnzeichen, die ich aber ehrlicherweise auch um mich rum im Konzern damals ja an allen Ecken und Enden gesehen, aber es gehörte für uns irgendwie auch dazu. Das ist so ein bisschen das Tückische. Was habe ich noch zu lange ignoriert? Sicherlich auch Freunde, die gesagt haben, hallo, das ist ganz schön viel bei dir, du erzählst uns schon wieder, das ist gerade nur eine Phase, aber irgendwie war es doch neulich schon eine Phase und irgendwie ist doch bei dir immer eine Phase. Das ist im Nachhinein, muss ich auch sagen, in dem Moment habe ich das durchgewunken, habe gesagt, nein, nein, ihr wisst das nicht, ihr versteht das nicht, das passt schon und so. Ich schaffe das alles. Aber im Nachhinein würde ich immer sagen, Menschen, die es wirklich gut mit dir meinen und die Veränderungen wahrnehmen, die dich zur Seite nehmen wollen, auf die darf man ruhig mal hören. Und ansonsten auch ein Signal, was ich lange ignoriert habe, war das Melden meiner inneren Stimme. Die hat mir relativ frühzeitig immer wieder gesagt, Wrong Way. Also ich vergleiche das immer, es gab früher das Super Mario Kart auf dem Nintendo, Super Nintendo. Und wenn man da in die falsche Richtung gefahren ist mit seinem kleinen Auto, dann kamen so kleine Männchen, die haben einem Schild vorgehalten, Wrong Way, Wrong Way. Und ich hatte manchmal das Gefühl, beruflich wie privat, dass ich auch irgendwie nicht auf dem richtigen Weg bin und dass das ein bisschen gegen mein inneres System läuft, was ich da eigentlich so mache. Habe das aber ignoriert, weil mein Kopf war stärker. Und bisher hat ja immer alles gut geklappt, was mein Kopf wollte. Ich habe immer alles erreicht, was ich wollte. Und habe dann auch be das aber bewusst mit mir ausgefochten einen Moment lang und habe gesagt, Moment, was ist das für eine innere Stimme? Wer ist das? Was soll das heißen? Intuition? Und habe es bewusst zur Seite gelegt. Habe bewusst gesagt, nein, mein Kopf ist stärker. Ob diese innere Stimme irgendwie recht hat, dass vielleicht die toxische Beziehung, der ich in dem Moment war, und auch der Konzernjob nicht das Richtige für mich sind, wird sich ja vielleicht noch zeigen, aber ich mache jetzt erstmal das, was mein Kopf möchte. Und das ist was, was ich auch wahnsinnig verinnerlicht habe, heute zu sagen, nein, nein, die innere Stimme hat eine wahnsinnige Macht und eine wahnsinnige Daseinsberechtigung und die sollten wir viel stärker hervorholen.
Okay, also schon gleich ein Tipp, wie wir selber damit umgehen können, wenn wir das bei uns beobachten können. Ich glaube, den Begriff des Burnouts, den kennen sehr viele. Das Thema Burn-on vielleicht ist weniger bekannt. Scheint mir auch so ein gradueller Übergang zu sein und spielt ja in das, was du gerade von deinen eigenen Erlebnissen berichtet hast, ja auch hinein. Wie ist so dein persönlicher Blick auf diese Burn-on, die kleine Schwester vom Burnout?
Ja, sehr charmant formuliert mit der kleinen Schwester. Burn On, da gab es ein Buch, was rausgekommen ist vor ein paar Jahren. Und da hatte ich das Gefühl, das habe ich auch in meinen Workshops und Trainings erlebt, dass Leute zu mir kamen und gesagt haben, nein, nein, also Burnout kann mir nicht passieren, ich bin eher der Typ Burn On. So. Und die waren so ein bisschen stolz auch. Ne? So, ich kann das. Ich habe einfach diese Arbeitssucht, ich ziehe durch, aber mir kann das niemals passieren. Und da muss ich sagen, dass da finde ich diesen Begriff ein bisschen gefährlich, Burn-on. Denn am Ende ist es so, dass Burnout sich ja dadurch charakterisiert, dass wir also schleichend, wie der Frosch im Wasser, ja, das Wasser, das man irgendwie, wenn man den in kaltes Wasser setzt und langsam erhitzt, dann stirbt er irgendwann, wenn es zu heiß wird, weil er es nicht merkt. Und wenn man ihn in kochendes Wasser werfen würde, würde er aber direkt rausspringen. Und so langsam, dieses langsame Hochhitzen, das ist ja auch, was ein Burnout ist. Das heißt, wir merken es irgendwann nicht mehr, was alles da mit uns passiert. Und Burn-on ist einfach nichts anderes als die ersten Phasen von Burnout. Also eine starke Arbeitssucht, ein sich verausgaben, die Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen, Vollgas geben, was ich eben gesagt habe. Immer weiter irgendwie funktionieren und dann sicherlich auch Frühwarnzeichen und so weiter wegschieben, verdrängen. Und dann eben sagen, wieso, ich funktioniere doch. Ich habe nur einen Burn-on. Aber zwangsläufig ist es eben irgendwann so, wenn wir viel mehr Energie ausgeben, als wir einnehmen, dann rächt sich das eben irgendwann. Und es passieren Dinge stofflich in unserem Körper, die irgendwann uns in die Erschöpfung führen.
Ja, was mich natürlich jetzt interessiert, weil du ja selber jetzt auch in so einer sehr intensiven Phase bist, wenn du heute merkst, das könnte jetzt womöglich wieder kippen. Ich meine, du musst ja jetzt auch mit Leidenschaft für dein Buchprojekt zum Beispiel brennen und natürlich auch für deine sonstige Arbeit. Was tust du denn heute anders als damals?
Also ich habe das auf jeden Fall komplett verstanden. Du kannst dich mehr Energie ausgeben, als du einnimmst. Ganz klassische, ich sage immer Energieökonomie. Ich gucke genau an, was sind Energiespender und was sind Energieräuber in meinem Leben. Das können Menschen sein, Orte, Aufgaben, Reize, was auch immer. Und gucke einfach, wenn ich eine Zeit lang mehr ausgebe, als ich einnehme, was eben völlig normal ist natürlich in unser aller Leben, da wollen wir uns auch gar nichts vormachen, dann gucke ich eben auch, was sind meine Energiespender, wie kann ich mir das wieder reinholen. Ne? Und was ich auch auf jeden Fall anders mache, ist regelmäßig wirklich mit mir innezuhalten, eine gute Selbstwahrnehmung zu haben mittlerweile und diese Frühwarnzeichen auch ernst zu nehmen. Wenn die sich wieder melden, weiß ich, ach guck mal, da ist das und das Zeichen, das will mir was sagen. Da weiß ich also, ich darf wieder ein bisschen zurückdrehen. Und wenn ich weiß, das geht jetzt aber nicht, weil ich habe morgen eine Abgabe oder übermorgen ein Training, was ich geben muss, dann weiß ich aber ganz genau, okay, danach machst du dann noch ein bisschen extra lange Regeneration, damit du dann eben wieder auf ein gutes Level zurückkommst.
Jetzt sprechen wir ja über Burnout, aber wir sprechen auch noch über eine andere Form von Erschöpfung. Und insofern richtet sich die Folge jetzt auch noch mal etwas mehr an Frauen, wobei natürlich Menschen, die im Umgang mit Frauen sind, könnte das auch sehr interessieren, um besser zu verstehen, was kommt denn da on top noch mal obendrauf. Denn du sagst ja, es gibt einen zentralen Unterschied zwischen einer Erschöpfung durch einen chronischen Stress, Stichwort Burnout, und einem sich ganz erschöpft fühlen, erschöpft sein im Zusammenhang mit einer hormonellen Instabilität. Und das ist sicherlich nochmal ein Spezialthema, was, muss ich ganz klar sagen, auch noch gar nicht so lange Zeit im Bewusstsein der Menschen ist, vor allem auch der betroffenen Frauen. Da würde mich interessieren, wie du heute auf diese Zusammenhänge blickst, nachdem du dich ja, wie du selbst sagst, so sehr eingehend damit beschäftigt hast.
Ja, also ich gehe davon aus, du sprichst genau die hormonelle Phase an, die jetzt immer stärker, sich stärkerer ja, Popularität erfreut. Das Thema Perimenopause. Kann ich auch ein Lied von singen? Ich bin 45. Ich habe viele Frauen in meinem Coaching Anfang 40, die mit Erschöpfungssymptomen kommen. Und das ist tatsächlich einfach ein Alter, wo wir das Hormonelle mitdenken müssen. Was ist das genau, die Perimenopause? Also, das sind die letzten Jahre vor der letzten Regelblutung. Es ist so negativ belastet, das Wort Wechseljahre. Am Ende ist es das, was früher das Wort Wechseljahre bezeichnet hat. Weil die Menopause ist medizinisch nur ein Zeitpunkt. Das ist der Zeitpunkt der letzten Regelblutung. Das ist im Schnitt so mit 52 Jahren der Fall. Und die 10 Jahre davor werden als Perimenopause bezeichnet. Und was ist das? Das ist nicht ein sanftes Wenigerwerden von Hormonen, sondern das ist eine Phase massiver Schwankungen, ja, so ein hormoneller Tsunami. Östrogen, Progesteron mal hoch, mal tief, wechseln sich ab. Das ganze Steuerungssystem gerät dadurch durcheinander. Und das ist für unser Gehirn einfach sehr viel anstrengender, als viele denken. Man kann sich das richtig so vorstellen. Teile unseres Gehirns sind kapazitär einfach belegt, ja. Und das kann unser Gehirn dann regelrecht vernebeln. Das ist ja dieses berühmte, diese Formulierung Brain Fog, dass wir uns vernebelt fühlen im Gehirn, dass wir schlechter schlafen, die Stimmung schlechter ist, Konzentration, dass wir uns nicht mehr so gut konzentrieren können. Das ist das, was viele eben beschreiben. Also ein Symptombild, das unter anderem auch einem Burnout eben ähnelt, das kann dadurch eben ausgelöst werden, ne? Weil unser Gehirn eben schon mit was anderem gerade beschäftigt ist.
Das selber auch erlebt, dass mir dann auch gesagt wurde, ja, so einen Hormonstatus zum Beispiel zu machen, macht gar keinen Sinn, weil wir bekommen heute etwas heraus und am nächsten Tag sieht es schon wieder völlig anders aus. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt so den Eindruck habe, ich könnte da betroffen sein, gehe ich dann da konkret vor? Wann ist denn so eine Abklärung sinnvoll?
Ja, du hast völlig recht. Das ist tatsächlich so, dass eine Momentaufnahme eines Hormonstatus da nichts bringt, weil die Hormone eben einfach Achterbahn fahren. Ich hatte gerade eine Zusammenarbeit mit einer Heilpraktikerin, die aber doch sagte, na ja, wenn ich aber über mehrere Monate diesen Hormonstatus nehme, dann kann ich damit schon etwas anfangen. Was ich immer empfehle, ist erstmal zu beobachten, sind die Symptome zyklusabhängig? Weil ein Burnout ist nicht zyklusabhängig so. Und bei Perimenopause kann ich aber ganz klar sagen, wenn ich zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte stärkere Symptome habe oder gerade in der Anfangsphase, gerade in der zweiten Zyklushälfte Schlafprobleme habe, dann weist doch einiges darauf hin, dass es sich hier um hormonelle Schwankungen handelt. Und dann kann ich eben auch mal ein Zyklustagebuch führen, das mal ein bisschen beobachten. Weil manche sagen, ich komme damit trotzdem zurecht. Es ist einfach gut zu wissen, ja, woran das liegt. Wenn ich aber sage, ich bin damit doch irgendwo eingeschränkt, ich möchte da gerne was machen, ist die gute Nachricht, dass man das eben heutzutage tun kann. Und dann gehe ich zu einem Gynäkologen, zu einer Gynäkologin, die sich gut mit dem Thema auskennt. Da muss man vielleicht ein bisschen schauen, sich ein bisschen kundig machen, weil das Thema eben auch tatsächlich in der Ausbildung, in der gynäkologischen, medizinischen Ausbildung nicht so weit aufgehängt war bisher. Es aber Expertinnen gibt für das Thema und dann kann man eben auch viel machen. Das muss nicht immer gleich die Hormonersatztherapie sein, da gibt es auch Vorstufen von. Und dann ist eben die gute Nachricht, dass es nicht heißen muss, wie noch bei unseren Müttern, die mir total leid tun, ihr müsst da einfach durch. Oder noch schlimmer, die fühlen sich nicht gut, aber sie wissen gar nicht, was ist und denken, ich bin irgendwie erschöpft, es liegt an mir, ich mache was falsch, ich packe das alles nicht mehr. Was ist mit meiner Psyche? Ja, oder noch schlimmer, ich bin da auch im Austausch mit vielen Expertinnen, dass vorschnell Antidepressiva gegeben werden, anstatt wirklich da zu gucken, wo es eigentlich herkommt. Und das ist eben zwischen 40 und 50 eben oft diese Perimenopause. Ne? Und einen wichtigen Aspekt habe ich jetzt vorhin nicht erwähnt. Zum einen wird es mit Burnout verwechselt, weil unser Gehirn eben schon so belastet, ausgelastet ist. Das andere ist aber auch, dass gerade dieses Östrogen, was also auf und ab wankt und immer öfter im Mangel ist, dass das unsere physiologische Pufferkapazität eigentlich ist für Stress. Das heißt, Östrogen ist dafür da, Cortisol zu regulieren, also die Stresshormone auch abzubauen, zu helfen, die abzubauen. Und das fehlt uns. Und das bedeutet, unser Nervensystem reagiert einfach viel empfindlicher. Und das ist der Grund, warum mir viele sagen, Mensch, ich habe gar nicht mehr Belastung als früher, aber ich pack's nicht mehr oder ich bin einfach, meine Lunte ist so viel kürzer, ich bin offensichtlich nicht mehr so resilient und das liegt einfach dann daran.
Also das sind ganz konkrete physiologische Zusammenhänge, die das Gehirn eben in dieser Phase hormonell anfällig macht. Ist das richtig?
Ja, genau. Und ich finde das Wissen darum so stark. Also das eine ist ja, dass es heutzutage eben auch gute Hilfe dafür gibt. Aber ich erlebe oft, dass die Erkenntnis, das Verständnis einfach schon einen ganz großen Schritt macht, ja, da einen besseren Umgang mit sich selbst zu finden.
Ja, ich meine, das hat es ja auch zu allen Zeiten gegeben. Also wenn man mal so ein bisschen in die Historie zurückblickt, dann gab es ja immer wieder Phasen, in denen bestimmte Krankheiten noch gar nicht bekannt waren. Also zum Beispiel, mein Bruder ist Diabetiker und Diabetes war zum Beispiel auch lange Zeit gar nicht bekannt. Das hat man dann irgendwie subsumiert unter Schwindsucht und vielleicht auch noch psychisch anfällig. Und genauso sieht es natürlich mit vielen Frauenkrankheiten vor allem auch aus, weil das ist ja auch bekannt, dass eben der weibliche Körper viel weniger gut erforscht ist und viele Medikamente ja auch am Mann aus getestet werden und das zu wenig im Fokus steht. Und ich denke auch, dass das Wissen darum, dass da eben sehr konkret nachweisbare neurobiologische Zusammenhänge sind, hilft enorm, das jetzt auch rauszuholen aus dieser Tabuzone. Das ist ja schon angesprochen, es muss ja nicht immer bei einer Hormonersatztherapie landen, beziehungsweise vielleicht auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Du hast ja sicherlich noch vieles andere im Köcher, was du den Frauen dann mitgibst. Und vielleicht sprichst du auch noch den Sachverhalt mit an, dass wir ja ab 40 natürlich auch noch andere Themen mit im Schwange haben, außer dieser hormonellen Geschichte.
Ja, also ich glaube, das ist das, was es auch oft so tückisch macht, denn die Frauen, die Anfang 40 zu mir kommen, viele hätten schon genug Gründe zu sagen, ja, vielleicht ist es wirklich jetzt ein Burnout. Ich hatte einfach zu viel. Ich habe über die letzten Jahre einfach zu viel Energie ausgegeben. Wir werden immer später Mütter heutzutage. Das heißt, wir sind dann, in meinem Fall ist es auch so, ich habe mein erstes Kind, ja, um und bei, fünf im Sinn, naja, so mit 39 bekommen. So, das heißt, späte Mutterschaft und das ist natürlich anstrengend mit kleinen Kindern. So, dann haben wir das Thema Mental Load, Vereinbarkeit, die ganze Kita-Problematik in Deutschland, so und Care-Arbeit. Und das kommt alles zusammen und das ist natürlich wahnsinnig viel. So, und genau in diese Phase, dann, ich sehe jetzt auch bei einigen, da kommt dann eben auch schon die Pflege der eigenen Eltern wieder hinzu. Und genau in diese Phase kickt die Perimenopause. Ja, das heißt, genau da kommt alles zusammen und dann ist unsere Lunte noch so kurz und dann sind wir eben so viel empfindlicher. Das heißt, die Perimenopause ist hier einfach ein biologischer Verstärker auch dessen, was wir die ganzen Jahre davor uns angesammelt haben. Das System ja, reagiert einfach empfindlicher, ne? Und was wir machen können, ist jenseits von Hormonen und einer guten Begleitung durch einen Gynäkologen oder durch einen sehr guten Heilpraktiker, das Thema Schlaf gewinnt enorm an Bedeutung. Schlaf zu priorisieren, habe ich sehr verinnerlicht. Bewegung und Ernährung. Wir können mit Ernährung wahnsinnig viel machen. Wir sollten Sport machen, Muskelsport, regelmäßige Bewegung draußen. Die Sachen sind auch sonst meine Empfehlungen Mitte 30 oder Anfang 30 mit meinen Klientinnen. Aber das gewinnt jetzt eben einfach nochmal enorm an Bedeutung. Kein Kaffee nach 14 Uhr, ja, also mit Kaffee haushalten, Alkohol möglichst verzichten. Das sind dann schon Sachen, da kann man dann schon sehen, ja, wie das System reguliert wird und wie es einem dann einfach besser geht.
Und wenn man dann so Schwierigkeiten hat, abends runterzukommen, man ist so voller Adrenalin und ich habe das letztens gehabt, ich hatte abends einen Workshop und dann ging es noch in so ein Stehapero über und ich kam nach Hause, es war, glaube ich, 23 Uhr, ich bin überhaupt nicht zur Ruhe gekommen und habe wieder gemerkt, wie wichtig das ist, auch diesen Übergang ganz bewusst zu gestalten. Und ich finde, das ist auch etwas, was ich vielleicht früher noch besser konnte, so dieses so An- und Ausknipsen. Ich brauche da jetzt einfach eine längere Phase. Wie erlebst du das und was können wir da tun?
Genau, unser Nervensystem ist einfach nicht dafür gemacht. Wir können es eben nicht einfach an- und ausknopfen, wie uns kognitiv so beliebt. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch vor meinem Burnout wahnsinnig gerne gewusst hätte. Dass Stressabbau und Entspannung nicht das Gleiche ist. Dass wir eben dieses klassische Phänomen, wir haben den ganzen Tag gearbeitet, gerade in Corona-Zeiten auch verstärkt. Wir saßen irgendwo im Homeoffice am Laptop und dann auf die Couch. Und dann wundern wir uns, warum können wir denn nicht abschalten? Warum kommen wir nicht richtig in den Schlaf? Und das liegt einfach daran, dass die Stresshormone immer noch in unserem Körper sind. Das Cortisol muss abgebaut werden, ja? Früher war das System immanent, als wir noch gegen den Säbelzahntiger gekämpft haben, sind wir eben gleich, wenn die Stresshormone kamen die, weil Kampf oder Flucht anstand. So. Und dann haben wir gekämpft oder sind geflüchtet und dadurch sind wir ganz stark in die Bewegung gekommen und das Cortisol wurde wieder abgebaut. Danach konnten wir wunderbar regenerieren. Und das vergessen wir heute. So, und das habe ich ehrlicherweise auch vergessen. Ich habe in den Zeiten vor meinem Burnout gesagt, Mensch, ich mache heute nach der Arbeit nichts mehr, ich ruhe mich nur aus auf der Couch mit Netflix, dann bin ich morgen doch bestmöglichst fit. Ja, abgesehen davon, dass sich das nicht so gut angefühlt hat, weil ich eben nicht in diese richtige Regeneration kam, hat es offensichtlich dann auch on the long run nicht so gut. Es ist nicht so gut ausgegangen. Wir müssen uns bewegen. Darum kommt keiner drum herum. Sport und Bewegung, um die Stresshormone abzubauen und um danach eben zu ermöglichen, uns wirklich entspannen zu können.
Was sagst du denn jemanden, der dann, sag ich mal so, mit viel Selbstzweifel auch zusätzlich noch zu dir kommt und sagt so, ich konnte mich doch früher immer darauf verlassen, dass ich so leistungsfähig bin, das ist auch so das eigene Selbstbild, wo ist die denn hin und wer ist jetzt daran schuld?
Erstmal finde ich, man darf auch, wenn sich Dinge verändern und man sowas bemerkt, man darf auch mal schimpfen darüber. Ja, es ist auch richtig zu sagen, so, das ist jetzt Mist, da hat sich was verändert und das ist auch okay. Also wir dürfen auch mal sagen, ja, es ist jetzt blöd. So. Aber dann ist es eben wichtig, da wieder rauszukommen. Und so konkret, wie du das ansprichst, ist vielleicht auch die wichtigste Frage nicht, wie komme ich jetzt meine alte Leistungsfähigkeit zurück? Wie kann ich wieder das leisten, was ich vorher war? Weil wie krass eigentlich, ne? Dass das irgendwie unser Fokus ist. Das ist nicht das, was uns ausmacht, sondern die Frage ist doch auch, wer bin ich, wenn ich mich nicht über meine Leistung definiere? Tatsächlich ist dann da auch sowas, ist die Perimenopause für mich auch so ein Identitätsupdate, wie ein Burnout auch. Es ist auch eine Chance, sich neu aufzustellen. Und die Perimenopause, die hormonellen Veränderungen, meine neuen biologischen Gegebenheiten sind eine Chance, mich neu aufzustellen, stärker zu gucken, was macht mich aus? Was sind meine Werte? Was sind meine Stärken? Was sind meine Ziele? Und wie priorisiere ich darauf? Wie kann ich stärker Grenzen setzen? Wie kann ich stärker bei mir bleiben? Und dann gucke ich eben auch, wie grenzen wir uns ab? Dann gebe ich Tipps zum, ja, zum Grenzen setzen, zum Nein sagen, zu gucken, hör auf mit dem äußeren Vergleich. Es geht nicht um das Schaufenster, was andere von sich bei Social Media ausstellen. Bleib ganz bei dir. Ja? Schalte auch Reize von außen. Dosier das wohl bewusst. In diesen Tagen ja wieder extrem. Also einmal am Tag Nachrichten reicht. Ne? Lass dich davon nicht so runterziehen, bleib bei dir. Scroll nicht zu viel durch Social Media, nutz die Zeit lieber für richtige Pausen, für dein System, was dein System reguliert.
Ganz wichtig, dass du ansprichst, das Vergleichen und das Vergleichen eben aber vielleicht auch mit dem früheren Selbst und dem früheren Ich. Und da eben zu sagen, diese Person war ich und das war in der Zeit gerade die richtige Verhaltensweise und jetzt ändern sich Dinge und entsprechend ändern sich dann auch die Strategien. Und ich finde es sehr schön, dass du es auch nochmal ansprichst, dass da so eine Chance drin besteht. Also interessanterweise ist ja das chinesische Schriftzeichen für Krise ist ja genau diese Polarität aus Chance und Risiko. Das besteht aus zwei Zeichen und das eine steht für Chance und das andere für Risiko. Und wir denken bei Krise gerade jetzt so, was da in der Welt los ist mit den Polykrisen, ja, sehr, sehr stark an diese Bedrohung. Aber wir können uns eben auch bewusst machen, hier kann Raum frei werden für etwas ganz anderes. Und das bringt mich vielleicht so ein bisschen auf die Unterschiedlichkeit zwischen Rest und Deep Rest, weil das hat nochmal eine andere Qualität. Und da würde ich auch nochmal gerne deine Gedanken zu hören, weil ich halte das nochmal für sehr wertvoll, auch gerade für unsere Zuhörerinnen.
Rest ist im Grunde das, was wir machen, wenn wir also unbewusst, sage ich mal, nach Feierabend abschalten. So, wir setzen uns eben, wie gesagt, vor Netflix, auf die Couch, was auch immer. Am Wochenende machen wir unser Ding. Das ist toll, das ist Rest, das brauchen wir. Unser Nervensystem braucht aber auch hier und da den Deep Rest. Und der Deep Rest ist das, was unser Nervensystem wirklich richtig runterfährt. Weil bemühe ich jetzt kurz nochmal den Sympathikus, den Parasympathikus, die beiden Gegenspieler unseres autonomen Nervensystems. Sympathikus für Anspannung und Stress, Parasympathikus eben für Regeneration, Erholung. Und artgerecht ist auch heute immer noch, dass wir da die Balance schaffen zwischen diesen beiden Zuständen. Und auf der Couch abends sitzen, Feierabend zu machen, von mir aus auch mal durchs Handy zu scrollen. Also Rest, ja, das ist schon ganz gut, eher Parasympathikus, aber eben auch nicht ganz. Ja, weil zum Beispiel dieses Scrollen oder ein Netflix-Thriller oder was auch immer auch doch wieder Stressspitzen setzt. Und es ist so ein bisschen Parasympathikus, Sympathikus im Wechsel, was unser System dringend braucht und was wir alle so ja immer stärker verlernt haben, glaube ich, ist der Deep Rest, also richtig tief reingehen in den Parasympathikus, so richtig in diese Regulation kommen. Und das, klar, das kann natürlich durch Meditation passieren. So, jetzt rollen manche mit den Augen, schätze ich mal, kann ich auch total nachvollziehen. Ging mir auch ganz lange so. Das muss aber nicht die Meditation sein. Wir können individuell gucken, was bringt mich wirklich richtig tief runter. Das kann auch Waldbaden sein zum Beispiel, ja. Zu gucken, was ist etwas, was ich persönlich gerne und regelmäßig machen kann, was mein System richtig runterfährt. Bei mir ist das auch, wir haben hier in der Nähe eine große Therme, Sauna bewusst zu nutzen, oder Yin-Yoga funktioniert für mich ganz wunderbar. Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, mich jeden Tag da eine Stunde meditierend hinzusetzen. Aber ich weiß eben um meine Hebel für diesen Deep Breath und Natur hat da ganz große, ja, ganz große Vorteile. Zum Beispiel ist ein ganz großer Hebel.
Ja, ich habe auch gerade so beim Zuhören so an Flow-Erlebnisse gedacht, ne? Also wenn ich wirklich in so einen tranceartigen Zustand komme, dass ich einfach so im Flow bin und so eine tiefe Entspannung aber beim Tun auch erlebe. Es ist ja nicht dann diese Passivität. Und ich frage mich jetzt auch so ein bisschen, manche haben ja auch Sorge bei Meditation, dass dann ihre Gedanken abdriften und man dann eher in so ein Grübeln womöglich kommt, was dann ja auch vielen gar nicht so gut tut. Also da zu sehr auch ins Hinterfragen zu kommen und dann aber vielleicht auch wieder dieses Brain Fog zu erleben. Wie unterscheidest du denn auch dieses Bewusstsein über sich selbst nachdenken und Strategien finden, die einem jetzt gut tun, von einem Overthinking, was dann wiederum auch nicht guttunend ist?
Denken ist grundsätzlich erstmal gut, ja, solange das einigermaßen geradlinig und zielorientiert passiert, mit einem Gefühl eingeht, was irgendwo Abschluss und Klarheit ist. Ich denke über irgendwas nach und habe damit für mich irgendwas erreicht. Es gibt ein Ziel, es gibt ein Ergebnis, es gibt einen nächsten Schritt. Und Overthinking ist eher, wenn sich die Gedanken im Kreis drehen, ja, also als würde ich die unter so ein Mikroskop legen und da noch mal ganz genau betrachten, von links nach rechts, irgendwie auch immer und immer wieder. So richtig schön nochmal komplexer mache, als es ist natürlich. Es wird dadurch irgendwie immer größer unter diesem Mikroskop. Und dann gehen eher Gefühle damit einher, eben nicht Abschluss und Klarheit, sondern eher Anspannung, Zweifel. Es macht auch müde. Ja, es erschöpft natürlich total. Also Denken ist irgendwie Ergebnis, Overthinking ist irgendwie kein Ergebnis. Das ist natürlich tückisch die Nähe zueinander, ja. Also natürlich sollten wir reflektieren und Probleme ernst nehmen und wir dürfen denken, das ist ja gar kein Thema. Aber man kann sich eben fragen, so ein persönlicher Check, führt das gerade noch zu irgendeinem konkreten nächsten Schritt, was ich hier denke? Kann ich irgendwas tun? Oder drehe ich mich nach einer Weile immer noch im Kreis? Ist das wie so ein Motor im Leerlauf, der einfach hochfährt und laut ist und dampft? Dann verbraucht er einfach nur Energie, weil deswegen ist das Thema Overthinking auch gerne in meinen Coachings ein Thema, weil zu overthinken, zu grübeln, ist nichts anderes als eine dauerhafte Stressreaktion für den Körper. Wir bleiben in diesem sympathikotonen Zustand. Und das bedeutet auch eine Abwärtsspirale, weil je gestresster ich bin, je angespannter mein Nervensystem ist, desto eher neige ich dann auch wieder zu Overthinking.
Wie steige ich dann aus so einem Gedankenkarussell? Was tue ich dann in dem Moment selbst?
Genau, da darf man individuell gucken, was ist dein persönliches Stoppzeichen? Also wichtig ist schon mal diese Unterscheidung zu wissen. Ich finde, bin immer ein ganz großer Fan davon, der halbe Schritt ist, zu verstehen, was passiert. So, dann kann ich irgendwo in die Aktion kommen und in meinen Driver Seat kommen sozusagen. Genau, und wichtig ist nochmal vielleicht neurowissenschaftlicher Exkurs. Also es gibt die Amygdala bei uns im Gehirn und es gibt den Präfrontalkortex. Die Amygdala ist unser Alarmknopf, der ja, Alarmsystem, das irgendwie immer nach Gefahren scannt um uns rum. Und der Präfrontalkortex ist so gesehen der Gegenspieler, zuständig für ja, Logik, gerades Denken, Kontrolle, alles irgendwie in Relation setzen. So. Und das ist im Grunde der Präfrontalkortex ist die Bremse der Amygdala. Je gestresster ich bin, je dysregulierter mein Nervensystem ist, desto größer wird meine Amygdala. Kann man auch messen, ist so. Und um jetzt also aus dem Overthinking auszusteigen, geht es darum, diese Bremse stärker zu finden, auch langfristig. Da hilft natürlich Achtsamkeit. Alle möglichen Achtsamkeitstechniken sind gut dafür, die Amygdala einfach generell ein bisschen zu verkleinern und den Präfrontalkortex zu stärken. Ganz konkret, das haben wir vielleicht auch alle schon mal gespürt, bin ich ein großer Fan von Sternzeichen Jungfrau. Ich liebe Ordnung. Es ist nachgewiesen, dass Reduzieren von äußerem Chaos ja wirklich Klarheit und Produktivität fördert und diesen Präfrontalkortex stärkt. Das heißt, sowohl das räumliche Umfeld irgendwie gut aufgeräumt lassen, alles sortiert zu haben und so weiter, ist tatsächlich etwas, was Entlastung schafft und dazu führt, dass wir weniger stark ins Grübeln und ins Chaos im Kopf kommen. Aber auch Klarheit im Inneren, Visionen, Ziele, was ich vorhin schon gesagt habe, wer bin ich, wohin will ich? Eine gute Ordnerstruktur, ja, im übertragenen Sinne auch. Das hilft. Dann Data Detox, ja, also Dauerinput ein bisschen zu reduzieren, nicht sich den ganzen Reizen immer zu umgeben, sozusagen, die heute um uns rum sind, 24/7, sondern da bewusst zu dosieren. Wie gesagt, bitte nicht stören, Modus um Handy, Push-Nachrichten ausschalten, Nachrichtenkonsum dosieren und so weiter. Immer wieder auch in Phasen kommen, wo eben kein neuer Input zu mir kommt. Und dann bin ich ein Fan von Aufschreiben. So, die Gedanken aufschreiben. Das macht jeder ein bisschen anders. Da gibt es Expressive Writing, dass ich einfach mal eine Viertelstunde runterschreibe. Was kommt mir alles in den Kopf? Was wuselt da rum? Ich schreibe das mal runter. Dann habe ich das schon mal outgesourced. Das entspannt mein Gehirn und ich kann es auch visuell sehen. Das hilft vielen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, eine Mindmap sich zu malen. Da bin ich auch ein ganz großer Fan von, als visuell vor sich zu haben. Ne? Also wie strukturiert auch immer man das haben möchte.
Dass man es auch ein bisschen clustert, ne? Dass man es auch so ein bisschen in so kleine Schächtelchen packt. Das mache ich zum Beispiel auch, dass ich das Bild mitgebe und sage, wenn wir das jetzt im Moment nicht unbedingt lösen können, dann pack es doch in eine schöne Schachtel und dann stellst du dir die Schachtel unten ins Regal, in deinen Keller und dann weißt du, dort ist sie zu finden. Eine Mindmap ist natürlich sehr, sehr schön, weil wir das auch aufhängen können. Und da kann man dann ja auch nochmal Sachen zusätzlich ranmalen, die dann zusätzlich kommen. Aber da muss ich nicht wieder vorne anfangen bei Punkten, die ich schon durchdacht habe. Man kann ja sagen, das ist ja schon mal deponiert und jetzt kann ich ja vielleicht die eine Verästelung noch mal ein Stückchen weiterdenken.
Genau, und in dem Kontext rede ich immer von Worst-Case-Game. Ja, also einmal wirklich zu durch den diesen Gedanken zu nehmen, der da diese Schlaufen dreht in deinem Gehirn, zu sagen, okay, alles klar, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Und dann aber auch da nicht anzuhalten, sondern dann nochmal zu fragen, und was ist dann? So, weil wenn das Gehirn das einmal wirklich ganz bis zum Ende gedacht hat, weil meistens hören wir ab einem gewissen Punkt auf und deswegen fangen wir so schön wieder von vorne an. Beziehungsweise, was heißt, wir fangen an? Unser Gehirn macht das ja irgendwie automatisch.
Das ist so, ja. Und dann vielleicht auch zu merken, dass es dann irgendwann auch ins Absurde führt. Und man dann irgendwo sagt, okay, diesen G Gedankengang bin ich einmal komplett durchgegangen, check, und den muss ich nicht nochmal denken.
Genau. Und tatsächlich hilft das dem Gehirn, weil das Gehirn dann weiß, okay, ich habe das schon durchdacht, ja, bin ja einmal an diesen Punkt gekommen und dann kann das ganz gut funktionieren, ja.
Also insofern ist man so ein bisschen der Coach seines eigenen Gehirns.
Genau, deswegen bin ich eben immer, arbeite ich immer ganz viel übers Verstehen, sich selber gut verstehen. Und deswegen, wie gesagt, finde ich es auch bei der Perimenopause, um noch darauf zurückzukommen, nochmal einen ganz wichtigen Punkt, genau zu verstehen, was passiert und dann eben auch für sich einordnen zu können und zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt los und ich reguliere das, das, das. Hab die und die Hebel und dann geht's weiter.
Ich finde das enorm. Du hast eine unheimliche Bandbreite, finde ich, in deinem Einsatzgebiet. Ich frage mich nochmal, wie du dann genau vorgehst, zu erkennen, wenn dir jetzt jemand gegenüber sitzt, an welchem Punkt du jetzt als erstes mit der Person beginnst zu arbeiten oder was du auch dieser Person mitgibst, weil wir können ja nicht jetzt alles von jetzt auf gleich angehen. Wie machst du das?
Ja, das Wichtigste ist genau immer in kleinen Schritten mit der Person zu gucken, was liegt oben auf. Welche Stressoren können wir erstmal die Stressoren zu benennen, zu sortieren in einer gewissen Form und dann zu gucken, welche können wir jetzt erstmal eliminieren, reduzieren, dass wir da erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen und sofort erstmal ein bisschen Ruhe, ja, die Energieräuber ein bisschen reduzieren. Dann gucke ich natürlich auch, wie gesagt, wenn es jetzt sich um jemanden handelt, wo ich sehr stark vermute, dass auch Hormonelles damit reinfließt, dann schicke ich sie eben auch weiter zu entsprechenden Fachärzten oder zu guten ganzheitlichen Medizinern. Heißt aber nicht, dass ich nicht mehr mit denen arbeite, weil Stressmanagement ist eben ein ganz großer Hebel. Und ich kümmere mich auch um Ernährung und so weiter mit den Klienten. Deswegen, die bleiben bei mir begleitend und wir gucken, wie kriegen wir dann eben das Stressmanagement gut aufgesetzt, wo können wir noch ansetzen, Glaubenssätze, eigene Stressmuster, also auch ganz viel individuelles Arbeiten. Auch da gehe ich rein, aber ja, dann habe ich natürlich auch meinen Koffer mit Basissachen, die ich einfach gern früher gewusst hätte. Welche Formen, wie gesagt, von Ernährung, von Sport, wie können Pausen auch in deinen Alltag passen, auch wenn du es dir gar nicht vorstellen kannst. Da gehen wir tatsächlich dann mit Nadel und Faden, hätte ich fast gesagt, rein, ja.
Okay, das heißt, du breitest so ein bisschen so eine Landkarte aus und dann verortet man sich da in der ganz konkreten Situation. Sehr, sehr schön. Und es hat eben bei dir auch wirklich eine super Plausibilität, weil du da letztlich an all diesen Stellen schon mal so gewesen bist oder auch vielleicht immer mal wieder neu bist. Also ich glaube, das ist ja so ein Prozess, wo wir niemals mit aufhören dürfen. Ja, wenn wir jetzt so langsam zum Abschluss kommen, ich glaube, das hat jetzt einiges Interessantes abgebunden, aber natürlich auch noch nicht abschließend. Wenn wir jetzt unseren Zuhörerinnen so einen neuen Zugang geben möchten und du ihnen vielleicht auch so einen kleinen Game Changer mitgeben möchtest, was wäre denn da noch mal so eine Botschaft zum Abschluss?
Ich habe natürlich meinen großen Koffer voller Hacks. So. Ich möchte jetzt aber hier gar nicht dafür stehen, zu sagen, nimm diese 5 weiteren Selbstoptimierungs-Hacks zu deinen ganzen anderen. So. Das heißt, der Game Changer ist eigentlich nicht, wie kann ich noch stärker werden oder wie kann ich noch effizienter werden, sondern der darf auch mal sein. Ja, vielleicht ist das mein Gamechanger, auch sensibler zu werden. Ja, werde sensibler, lass das zu, mit dir selber, hör auf diese innere Stimme. Werd sensibler für dich selbst, für deine Bedürfnisse und deine eigenen Warnsignale. Und dann hab dich damit selbst einfach smarter im Blick. Es geht nicht darum, weniger ambitioniert zu sein. Dafür will ich überhaupt gar nicht aufrufen. Ne? Ich habe auch heute noch tolle Projekte und will machen und tun und so weiter. Es geht nicht darum, das zurückzuschrauben, sondern einfach früher gegenzusteuern, wenn ich merke, da stimmt was nicht. Wenn ich merke, meine Energie hat einen Leck. Und mich dann eben stärker zu priorisieren und besser zu regulieren.
Sich selber besser zu kennen und mehr auf sich selbst zu vertrauen und seiner eigenen Sensibilität da auch zu vertrauen. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, liebe Christina, für deinen Besuch und die vielen interessanten und wichtigen Inputs für uns.
Liebe Verena, vielen Dank dir. Ihr könnt noch stundenlang darüber reden, glaube ich. Ist ein großes Thema. Danke, dass ich da sein durfte.
Ich hoffe, du konntest aus diesem Gespräch mit Christina Voss einige neue Erkenntnisse mitnehmen. Vielleicht war für dich heute genau der Satz entscheidend, der auch mich beeindruckt hat. Denn es geht nicht darum, noch stärker und effizienter zu werden, sondern sensibler im Umgang mit sich selbst zu sein, mehr auf seine innere Stimme zu achten. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge ein Augenöffner sein könnte, teile sie doch gerne weiter. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Pass gut auf dich auf und wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von People Pleasing AD.